Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Tampons mit Bluetooth-Sensor zum Beispiel, die sich melden, wenn sie gewechselt werden müssen. Menstruationsunterwäsche, die die Tage erleichtern. Oder Zyklus-Apps samt Thermometer, die das Schwangerwerden planbarer machen. Das sind alles Produkte aus der Kategorie Femtech, kurz für Female Technology, falls ihr das eh nicht schon kanntet oder euch das schon mal über den Weg gelaufen ist, der Begriff Femtech. Und bei diesem Wort müssten vielen Investoren weltweit eigentlich die Tränen in die Augen steigen, allerdings vor Glück. Ja, denn immerhin reden wir hier von etwa der Hälfte der Menschheit als potenzielle Kundinnen. Aber der Rubel kommt irgendwie noch nicht so recht ins Rollen. Und darüber spreche ich jetzt mit Wirtschaftsjournalistin Katja Scherer. Katja, sag uns doch erst noch mal, dieser Markt für Femtech-Produkte, der muss ja eigentlich riesig groß sein.
Ja, der ist groß. Also die amerikanische Unternehmensberatung Frost & Sullivan, die geht davon aus, dass das Marktpotenzial bis 2025 auf umgerechnet gut 40 Milliarden Euro steigen wird. So viel Geld könnten Kundinnen dann also für diese Femtech-Produkte ausgeben. Und das kann dann eben sowas sein wie eine Zyklus-App, also alles, was so mit Fruchtbarkeit und Sexualität zusammenhängt. Oder es können auch Apps sein, die den Hormonspiegel tracken und wo man dann sehen kann, okay, wenn ich mich jetzt heute mal zu dick fühle, dann ist das nicht vielleicht wirklich so, sondern es liegt einfach irgendwie an meinen Hormonen zum Beispiel.
So, wenn das jetzt aber so ein riesiger Markt ist mit vielen potenziellen Neukundinnen, da müssten doch die Investoren praktisch Schlange stehen, oder?
Ja, also sie machen das auch immer mehr, sage ich mal. Die Investitionen in Femtech sind stark gestiegen. Letztes Jahr haben Investoren da insgesamt knapp 700 Millionen Euro reingesteckt. 10 Jahre zuvor waren es gerade mal 45 Millionen, also ist wirklich ein Anstieg zu sehen. Man muss aber auch sagen, im Vergleich zu anderen Startup-Hypes, also jetzt im Vergleich zum Beispiel mit Fintechs, also jungen Finanzunternehmen, da ist es immer noch wenig. Fintechs, die haben im vergangenen Jahr weltweit fast 30 Milliarden Euro bekommen.
Oh, okay, das ist natürlich wirklich deutlich mehr. Woran liegt das denn, Katja? Ich meine, ich sagte ja gerade schon, wir reden hier potenziell von der Hälfte der Menschheit als Kundin.
Ja, also ein Grund ist zum Beispiel, dass es oft noch Männer sind, die Geld in Startups investieren und die haben offenbar nicht immer Interesse, sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Das hat mir die Gründerin Lina Wüller erzählt. Sie hat zusammen mit ihrer Schwester das Startup Ovi gegründet und eine App und ein Spezialthermometer entwickelt, mit denen Frauen über ihre Körpertemperatur dann unter anderem ihre fruchtbaren Tage bestimmen können.
Wir haben dann mit einem Investor zusammengesessen und dem unser Thermometer mitgebracht und gesagt, hier schau mal, falls du dir die App anschauen willst mit dem Thermometer, dann lassen wir einfach das Produkt da. Und dann sagte er nach einer halben Stunde Gespräch zu uns, was er mit einem Fieberthermometer jetzt soll.
Ja, also da hat die halbe Stunde Gespräch wohl nie so viel gebracht. Also er hat es am Ende immer noch nicht so richtig verstanden, was die beiden eigentlich treiben.
Man könnte ihm jetzt zugutehalten, dass er vielleicht schon 4 Kinder zu Hause hat oder so und vielleicht keine mehr möchte. Ich weiß es nicht.
Möglicherweise, ja. Also es gibt auf jeden Fall auch andere Gründerinnen, die solche Berührungsängste erleben. Zum Beispiel die Christine Zeller vom Startup Uya hat mir das auch erzählt. Ihr Team entwickelt Unterwäsche, die bei der Periode die Blutung aufsaugt, sodass man keine Tampons und Binden mehr braucht. Und damit war das Team sogar bei der Fernsehsendung Die Höhle der Löwen.
Und tatsächlich hatten wir ein interessantes Erlebnis mit Herrn Maschmeyer. Das ist ja einer der Löwen, also einer der Investoren dort, der eben nach vielen Fragen ausgestiegen ist und gesagt hat, er möchte sich nicht beteiligen, weil er als Mann ja gar nicht richtig beratend da zur Seite stehen könnte.
Ja, also auch da offenbar eine gewisse Berührungsangst. Und was man auch sagen muss, ist, dass Femtech-Startups überdurchschnittlich oft von Frauen gegründet werden oder zumindest mit Frauen im Team. Und Frauen bekommen aber in der Gründerszene eben nicht nur bei Femtech, sondern auch insgesamt weniger Wagniskapital.
Mhm. Gibt es dafür irgendeine Erklärung?
Ja, also laut Studien liegt es zum Teil daran, dass Investoren Gründern tatsächlich ein bisschen mehr zutrauen als Gründerinnen, so einfach aufs Bauchgefühl, sage ich mal. Dazu kommt aber auch, dass Frauen tatsächlich teilweise weniger nach Kapital suchen, weil sie gar nicht so ein super schnelles Wachstum für ihr Unternehmen anstreben. Das hat mir ja Charlotte von Bernstorff erklärt. Sie ist Personalpsychologin an der Business School Berlin.
Wenn man sich überlegt, was Gründer tun müssen, die ein Unternehmen gründen, was auf exponentielles Wachstum ausgerichtet sind, da sind sie jahrelang erstmal Tag und Nacht beschäftigt. Das ist ein Modell, was sie kaum vereinen können mit irgendwelchen anderen Projekten, seien es Kinder oder andere Dinge, die sie noch machen möchten.
Ja, das heißt, es wollen auch einfach gar nicht alle Frauen Wagniskapital oder nicht so viel. Das heißt, die Gründe, warum Gründerinnen weniger an Geld kommen, die sind komplex. Es liegt jetzt nicht nur an den bösen Investoren.
Okay, aber es ist eben so, wie du es gerade beschrieben hast, Gründerinnen bekommen weniger Kapital, haben also auch ein bisschen schlechtere Startvoraussetzungen vielleicht. Müssen wir also was dran ändern? Wie aber?
Also das eine ist ja, dass man erstmal es für Frauen generell attraktiver macht, überhaupt groß zu gründen mit schnellem Wachstum. Dafür müsste es mehr Unterstützung geben für Gründerinnen, zum Beispiel was die Kinderbetreuung angeht. Das hat mir die Gründerin Lina Wüller von Ovi gesagt. Und ein Punkt, der sonst noch oft genannt wird, ist, dass es mehr Investorinnen bräuchte, die dann auch zum Beispiel den Bedarf von Femtech-Produkten besser erkennen. Und was man auch sagen muss, ist, dass Investoren und Investorinnen sich grundsätzlich mehr an der Expertise von Gründern und an der Persönlichkeit orientieren müssten und nicht am Geschlecht. Ein bisschen was tut sich da auch schon. Es gibt immer mehr Investorinnen, die in Startups investieren, aber ist noch ein langer Weg zu gehen, sage ich mal.
Und ich würde sagen, Chance vertan, Herr Maschmeyer, nur weil Sie ein Produkt gerne nicht benutzen können, heißt es nicht, dass es am Markt nicht gefragt ist. Femtech-Produkte, der Markt dahinter, das Geld dahinter und die Investitionen, wissen Wirtschaftsjournalistin Katja Scherer hatte die Infos für uns hier in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.